den Gottesdienst gefreut heute Morgen. Ich hoffe, ihr auch. Schön, dass ihr auch da seid. So viele Gäste heute Morgen, die ich noch gar nicht so persönlich kenne. Also ihr seid alle herzlich eingeladen, nach dem Gottesdienst mit uns Gemeinschaft zu haben und das leckere Essen zu teilen, was mitgebracht worden ist. Ich weiß nicht, aber ich empfinde, ihr solltet euch gegenseitig nochmal grüßen. So, weil einige sind ja später gekommen, haben sich dazugesetzt, haben noch gar nicht mal richtig Hallo gesagt. Sag mal einem Nebenmenschen, klasse, dass du da bist. Du siehst gut aus. Siehst du aus, als hättest du abgenommen oder zugenommen. Nee, nur abgenommen. Halleluja. Alex, kannst du mir helfen mit der Kasse? Danke. Ja. Für die Frauenfreizeit ist ja schon geworben worden. Aber, Dankeschön. Die Männer bleiben nicht auf der Strecke. Das Beste kommt zum Schluss. Die Männer gehen zur Seniorenfreizeit. Okay, darüber reden wir noch. Ich möchte einfach auch dafür werben, weil es ist wirklich gut, wenn man mal ausschaltet, mal die Kinder los wird und den Ehemann zurücklässt. Damit man sich wieder freut, dass man wieder nach Hause kommt. Ja, wer unbedingt mit möchte und für den das finanziell eine Hürde ist, der soll sich bitte an mich wenden. Ich denke schon, dass wir Wege und Mittel und Möglichkeiten finden, dass nicht jemand, der unbedingt hin möchte, zu Hause bleibt. Ja, also das habe ich jetzt nochmal gesagt und ihr könnt es gerne in Anspruch nehmen. Ansonsten sehen wir uns ja am Donnerstag im Frauenfrühstück mit nur zwei Männern. Du bist persönlich eingeladen worden, warst aber nicht anwesend. Ja, normal. Die Rolle der Frau im Islam. Ich habe gehört, dass der Islam viel Einzug hält in den christlichen Gemeinden. Ja, habe ich gehört in vielen Gemeinden, die Predigt Islam, der Lobpreis Islam, das Gebet Islam. Auch nicht hier. Hier ist kein Islam. Halleluja. Ich muss euch echt was Wunderbares erzählen. Ich habe ein tolles Erlebnis gehabt vor einigen Tagen. Ich bin mitten in der Nacht aufgeweckt worden. Und ich hatte, während ich schlief, bis dass ich aufgeweckt wurde, eine Predigt vom Herrn gekriegt. Echt ein tolles Thema, total beeindruckend. Ich war total ergriffen. Gott gab mir die Bibelstellen im Traum und die Auslegung im Traum. Also zumindest so die wichtige Marschroute. Bin dann schnell hingerannt, nachdem ich aufgewacht bin, habe mir schnell einen Zettel genommen und habe mir das alles schnell kladdemäßig aufgeschrieben. Habe es dann liegen lassen und bin wieder ins Bett gegangen. Und am nächsten Morgen war Michaela dann da vor mir, wach geworden, sah die Notizen und war total beeindruckt. Ja, es kommt von Jesus. Ja, die Predigt ist nicht heute dran. Die kommt aber, versprochen. Und die ist richtig gut. Die ist richtig, richtig gut. Und zwar hat das einen ganz einfachen Grund. Ich möchte nicht die Themen auseinanderreißen. Wir sind ja jetzt bei Gemeinde, Gemeindewachstum, persönliches Wachstum des Christen, Gemeindestabilität, all diese Dinge. Und ich hatte ja beim letzten Mal, als ich dran war mit der Predigt, mit diesem wichtigen Thema angefangen und dann eigentlich mittendrin aufgehört. Ich möchte und ich muss es unbedingt abschließen, ja, damit das nicht alles zu sehr auseinander verzerrt ist, dass nicht ein Teil kommt und Teil 2 nach 5 Predigten in 3 Monate später oder wie auch immer. Aber nichtsdestotrotz, also ich möchte euch wirklich da so ein Leckerbissen geben, eine Predigt. Ich denke, das nächste Mal, wenn ich dran bin, das ist in 14 Tagen, glaube ich, eine Predigt frisch vom Himmel gepresst, im Traum empfangen. Könnt euch darauf freuen. Also ich habe mich darüber gefreut, weil es ist ja so, wenn du eine Predigt hörst von jemandem und der bekommt eine Erkenntnis von Gott, ist es toll. Ja? Aber wenn du eine Erkenntnis bekommst im Traum, wo Gott dir die Bibel stellt, das ist mir nicht das erste Mal passiert, aber es ist auf jeden Fall wirklich total schön und gewaltig. Ja? Wer ist jetzt enttäuscht, dass es nicht heute dran ist? Trotzdem. Gut. Okay. Aber trotzdem, wir müssen einfach disziplinieren, mal dieses Thema abschließen. Und da ging es ja darum, dass Paulus sich so ein bisschen darüber verwundert und ausklagt, ja, dass in der Gemeinde oftmals Spaltungen und Spannungen und so weiter sind. Und er führt das darauf zurück, dass eben das persönliche Wachsen fehlt. Er sagt, es gibt ein paar Christen, die sind bewährt und welche sind es nicht. Ja, es sind welche reif und welche sind es nicht. Und dadurch, dass es einen Unterschied gibt zwischen reife und nicht reife Christen, kommt es zwangsläufig innerhalb der Gemeinde zu Spannungen und Verwirrungen und falschen Lehren und Aufständen und was so alles die Bibel hergibt. Und der Zustand der Gemeinde und das, was wir so erfahren und erleben in Europa und auch weltweit, hat mit Dingen zu tun, die es schon immer gab. So, das war so Teil 1. Ich versuche nur ein bisschen zu wiederholen. Und da spricht Paulus über die Unmündigkeit der Korinther, auch nochmal zur Wiederholung, 1. Korinther 3, 1-3. Und ich, liebe Brüder, konnte nicht zu euch reden wie zu geistlichen Menschen, sondern wie zu fleischlichen, wie zu unmündigen Kindern in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Auch jetzt könnt ihr es noch nicht, weil ihr noch fleischlich seid. Denn wenn Eifersucht und Zank unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und lebt nach Menschenweise. Werde ich nicht alles wieder auslegen, weil das ist schon im Teil 1 passiert und wer es verpasst hat, möge es nachholen, nachhören, sehr kostenlos auf CD oder online auf der Arche-Seite zu hören. Und da haben wir uns gefragt, was ist das Profil eines bewährten Christen? Das habe ich so in die Runde geschmissen und da kamen sehr interessante Sachen. Ja, und zusammenfassend hatte ich auch da in der ersten Predigt erklärt, das Profil eines bewährten, reifen Christen ist ein Christ, der reif und bewährt ist, liebt Gott, seinen Nächsten und sich selbst von ganzem Herzen. Der hat also kein Beziehungsproblem zu Gott oder zu sich oder zu seinem Nächsten. Ein reifer Christ ist geistlich gesinnt, geleitet durch den Heiligen Geist, durch das Wort Gottes, nicht geleitet von dem, was er vor Augen sieht, von dem, was er hört, von anderen Menschen oder was auch immer, von der Welt, von Ungläubigen, vom Fernsehen, geleitet nicht von Hormonen und Gefühlen, sondern gefestigt, geleitet durch den Heiligen Geist, führt ein geistliches Leben, das heißt beten, Wort Gottes, Bibel lesen, Gemeinschaft, Anbetung und auch Opfern sind normale Bestandteile des alltäglichen christlichen Lebens. Ein reifer Christ trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, hat den Blick auf den Herrn gerichtet. Der Herr ist ihm wichtig, Ehrfurcht, Achtung vor Gott, Respekt, dein Wille geschehe, steht im Zentrum. Leben in der Wahrheit. Ein reifer Christ hat einen geheiligten Charakter. Ja, nicht vollkommen und perfekt, das kann und wird keiner von uns jemals leisten, solange wir auf der Erde sind und solange wir in diesem irdischen, vergänglichen Körper leben. Perfektionismus wird niemand erlangen, das hat Jesus erlangt und hat er von Anfang an gehabt, ja nicht erlangt, von Anfang an gehabt. Und darin ist Jesus einmalig und einzigartig, perfekt, vollkommen. Und wir leiden unter dem Sündenfall und den Folgen und unserem menschlichen Herzen und unserem Versagen. Aber unser Charakter ist grundsätzlich in der Heiligung. Wir werden immer mehr verbessert. Lass mich Heiligung so definieren. Wir werden immer mehr vom Herrn verbessert, 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 verbessert und werden immer reifer und immer fester. Ein reifer Christ stiftet immer Frieden. Er ist Friedensbotschafter. Er hat Frieden im Herzen. Er hat Frieden auf den Lippen. Immer versöhnende, verbindende, friedensschaffende Worte, friedensschaffende Taten. Nicht spaltungsbringende Worte, nicht Unfrieden, nicht Ärgernis, nicht Zank, nicht Streit, nicht, was weiß ich, die ganze Palette, Lüge, Gerüchte, sonst was, was Schaden anrichtet. Ein reifer Christ ist immer darauf bedacht, das Gute zu verbreiten. Da kam die große, wichtige Frage, wie gelangen wir zum Profil eines reifen Christen? Und da waren wir bei Nummer 1. Ein Profil, ein, Ein Wachstum eines reifen Christen erlangen wir durch ein geistliches Leben. Da sprach ich von dem Kreislauf. Wer betet und Bibel liest und wer ein geistliches Leben führt, der wächst. Ja? Und das erzeugt wieder Bibellesen und so weiter und so weiter. Also lest es oder hört das nach im Teil 1. Da brauche ich nicht alles detailliert nochmal erklären. Ein reifer Christ ist in einer Gemeinde, in einem Hauskreis integriert, gehört einfach dazu. Also ein reifer Christ ist nicht jemand, der irgendwo alleine vor sich hin lebt, weil er als einziger die Erkenntnis vom Herrn hat und weil er als einziger den Durchblick hat und er braucht keine Gemeinde und die Gemeinde braucht ihn nicht. Er lebt da frei auf dem Ozean in seinem kleinen Segelboot. Ja, das ist nicht ein reifer Christ. Ein reifer Christ ist integriert. Und das konnten wir aus der Predigt von Petrus lesen, Apostelgeschichte 2, 41 bis 47. Petrus predigt, die Leute nehmen das Wort an, sie bekehren sich also, sie ließen sich taufen, sie blieben beständig, konsequent beständig in der Lehre der Apostel, der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet, diese vier Elemente. Die Leute bekamen daraufhin Furcht, also Ehrfurcht vor Gott, keine Angst vor Gott, sondern Ehrfurcht vor Gott, ist ein Unterschied. Und es geschahen viele Zeichen und Wunder durch die Apostel. Alle aber, die gläubig wurden, so heißt es, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. So, da habe ich die Notiz, dass wir bis hierhin gekommen sind. Und da möchte ich einfach weiter fortfahren. Wir lesen dann, und sie waren erstens täglich, zweitens einmütig und drittens beieinander. Nicht zerstreut. Täglich, einmütig, beieinander. Wo? Im Tempel. Das ist heute die Gemeinde. Ja, im Tempel. Und brachen das Brot hier und dort in den Häusern. Also Gemeinde und Hauskreis ist absolut biblisch und kein überholtes Modell und was Leute versuchen wollen zu erklären, dass man das ja gar nicht so braucht und so weiter. Sie hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen. Die haben das Essen zelebriert. Wenn die zusammenkamen, die wussten, das sind meine Glaubensgeschwister, die wussten, wir werden jetzt eine tolle Zeit haben, wir werden jetzt essen, wir werden gute Gespräche haben und vielleicht gießt der Heilige Geist nochmal seine Salbung über uns aus, so mitten beim Essen und das leckere Essen endet wieder mit Zeichen und Wunder, mit Heilung, das leckere Essen endet wieder mit Anbetung und plötzlich die Gemeinschaft und das Miteinander und die schöne, tolle, auferbauende Atmosphäre und mal sehen, was der Heilige Geist heute vorhat, ja. Sie waren in Erwartung und sie waren mit Freude. Die haben mit Freude gegessen. Das müsst ihr euch mal überlegen. Ja, das hat auch ein bisschen das geistliche und auch das kulturelle Verständnis zu tun. Ja, in Deutschland ist Essen okay. Wenn es nicht anders geht, McDonald's. Schmeckt ja nicht blöd, finde ich jedenfalls, wie man meinen Bauch ansieht. Aber Essen ist eine Kultur, die in Deutschland ist nebenbei. Ja, da dreht sich nicht so viel ums Essen. Da isst man, weil man es halt muss. Ja, man isst, weil man Hunger hat. Man isst, weil man sonst verhungert. Man isst, weil es nicht anders geht. Ja, aber da war es was anderes. Da war Essen was Heiliges. Da war Essen was Gutes. Auch in der Kultur. Essen ist was Wunderbares. Essen ist etwas, worauf man sich freut, worauf man sich ausstreckt, wo man sagt, oh, also nicht, dass es mir um meinen Bauch geht, aber das Essen, das war letztes Mal gut und immer, wenn wir zusammenkommen, in der Gemeinde zum Beispiel, da ist das Essen total durcheinander, also jetzt von der Auswahl her, nicht anders. Das Essen ist so reichhaltig und vielfältig und, also mir geht's so, ich weiß immer gar nicht, was ich zuerst nehmen soll und da muss ich mich ganz diszipliniert auf eine gewisse Auswahl beschränken, ja, damit ich nicht schon wieder zunehme, nur weil es Familiengottesdienst war. Und zum Schluss gibt's dann auch noch den leckeren Kuchen, wenn man schon sowieso voll ist, dann verführt einem der Kuchen auch noch dazu, dass man diesen leckeren Kuchen auch noch isst. Vor allem, wenn Michaela dann so ganz nett zu mir sein möchte und mir dann Kaffee und Kuchen bringt. Dann denke ich immer, heute habe ich mir vorgenommen, ich halte mich zurück vom Kuchen. Also aus gewichtstechnischen Gründen. Und dann, wenn ich mich besonders zusammennehme und wenn ich besonders sage, heute esse ich keinen Kuchen, kommt besonders Michaela mit besonders Kuchen. Ja? Okay. Also, mit Freude und lauterem Herzen. Sie lobten Gott. Ja, darum heißt es in der Bibel, was wir tun, sei es auch essen oder trinken, wir tun es zur Ehre von Jesus Christus. Ja, wenn wir zusammen sitzen und uns ist bewusst, wir essen zur Ehre von Jesus. Ja, dann haben wir plötzlich kein schlechtes Gewissen wegen dem Gewicht, weil ich es für Jesus, ja, zu seiner Ehre. Und ich möchte ihn viel ehren. Okay? Das ist die Gemeinde, ja? Das ist die Gemeinde. Was für eine Bedeutung von Gemeinschaft, was für eine Bedeutung von Austausch, von Reden. Wie oft ist es vorgekommen, dass der Gottesdienst war gut, ja? Aber die Gemeinschaft und das Reden war noch viel besser. Ja, plötzlich ist Gottesdienst in dem Zweiergespräch am Tisch, ja. Oder da sitzen 8 Leute an einem Tisch, wenn das, ich weiß gar nicht, wie viele da hinpassen, 4 und 4. Ja, gut. Da sitzen 8 Leute an einem Tisch, ja. Und das Gespräch ist richtig gut und das Thema ist richtig gut und man geht nach Hause und ist einfach gesegnet und erfüllt von dem, was man gehört hat am Tisch beim Essen. Kennt ihr das? Ja. Kennt ihr das? Das ist manchmal, ist es so, menschlich und auch geistlich, und man muss nicht immer alles erklären, man kann nicht immer alles erklären, aber da hast du die Predigt ein bisschen verschlafen und kriegst nicht mit, was eigentlich da gesagt worden ist und bist halt nicht auferbaut oder sagst, naja, also heute von der Predigt, ne, 99% betraf mich nicht, sondern verheiratete Ehemänner, und ich bin nicht verheiratet, ja. Aber am Tisch, da ist absolut dein Thema. Da ging es um Singles und wie man Frauen kennenlernt und wie man Männer kennenlernt in christlichen Kreisen und wie man sich da weiterentwickelt. Also, sie lobten Gott und die Konsequenz war, sie fanden Wohlgefallen, Gunst beim ganzen Volk. Die, die sich für Jesus entschieden hatten, fanden Gunst bei denen, die sich noch nicht für Jesus entschieden hatten. Da waren bestimmt Philosophen dabei, da waren Gelehrte dabei, da waren welche, die haben verschiedene Lebensformen geglaubt und vertreten, alles andere als christlich, ja. Und die haben gesagt, also, jetzt dein Jesus kann ich jetzt nicht so mit anfangen, ja. Aber wenn du Hilfe brauchst, komm zu mir. Ich unterstütze dich. Diese Leute haben sich mit Sicherheit früher oder später trotzdem bekehrt. Sicherlich nicht alle, das ist nun mal auch Menschheitsgeschichte. Aber entscheidend ist, die Christen einmütig im Gebet gemeinsam feierten das Essen mit lauterem Herzen, lobten Gott. Und die Leute, die mit Jesus nichts am Hut hatten, fanden die richtig klasse. Die haben gesagt, das sind Leute, ja, auch wenn ich ihren Glauben nicht teilen kann. Aber eins ist sicher, die sind richtig gut drauf, die Leute. Diese Christen, die sind richtig gut, ja, die unterstütze ich. So sieht Gunst aus beim ganzen Volk. Wohlgesonnen, ja. Das ist sicherlich eine andere Phase als Christenverfolgung, ja, die es auch gibt. Da gibt es wieder Christen, die sind so nah beim Herrn. Da wird die Verfolgung ausgelöst, die Verleumdung, die Prügeleien, die Gefängnisstrafen bis hin zum Mord, ja, Märtyrertod. Das gibt es auch. Aber hier reden wir mal von einer Episode, wo dieses hervorgebracht wurde, dass die Leute wirklich